Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke, das Untier. Ich bin es, Sie sind es auch. Die Bezeichnung Mensch für unsere Gattung ist eine Beschönigung. Wir alle sind Untiere. Mit dieser verstörenden, brutalen These ist vor einem Vierteljahrhundert Ulrich Horstmann in die Philosophieszene reingeplatzt. Da meldete sich ein kohlrabenschwarzer Pessimist zu Wort, einer, der davon überzeugt ist, dass wir hienieden sind, um einander unglücklich zu machen. Das besonders Anstößige seiner Philosophie der Menschenflucht, wie er das genannt hat, waren seinerzeit die Schlusskapitel seines Buches »Das Untier«. Dort plädiert er für die physische Selbstvernichtung der Menschheit, für den großen Atomschlag, der die Erde vermondet. Das alles ist lange her, geschrieben 1983 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und Ulrich Horstmann war ein junger Mann, von dem man nicht wusste, war das ernst gemeint oder bitterböse Ironie. Horstmann ist inzwischen 60, Anglistikprofessor in Gießen, und da will man doch wissen, wie der Radikale im öffentlichen Dienst heute denkt, mit welchen Gefühlen er in seinem frühen Buch blättert.
Sie erwarten wahrscheinlich jetzt die Antwort mit gemischten, das ist aber nicht so. Wenn ich das in die Hand nehme, würde ich ganz gern meinem 33-jährigen alter Ego auf die Schulter klopfen. Gut gemacht.
Gut gemacht?
Gut gemacht, weil das ein Buch ist, was ich heute nicht mehr schreiben könnte und weil die Zeit gestimmt hat und weil der Ansatz gestimmt hat. Insofern habe ich nichts zu korrigieren, zu revidieren, zurückzunehmen. Das ist ein Text, der inzwischen über ein Vierteljahrhundert alt ist. Der hat sich abgelöst von mir, aber ich begleite sein zukünftiges Schicksal mit Wohlwollen.
Ich habe das Gefühl, dass Sie das damals als 33-Jähriger in einer Art Rausch geschrieben haben.
Ja, das stimmt. Ja. Und zwar, also es ist so gewesen, dass ich eine relativ anstrengende akademische Phase hinter mir hatte, dass ich ganz unbewusst über, ich denke, fast ein halbes Jahrzehnt Material gesammelt habe. Und dass das Buch sich geschrieben hat, ich glaube, das ist die richtige Formulierung, innerhalb von vielleicht einem Vierteljahr.
Ja, und jetzt müssen wir erklären, was das für Material war. Das war im Grunde die ganze Schublade skeptisches, pessimistisches, nihilistisches Denken.
Ja, und natürlich auch Politik, natürlich auch Zeitgeschichte. Also das ist ja ein Produkt, wenn man so will, des Kalten Krieges und der damaligen Nachrüstungsbeschlüsse. Darum habe ich mich natürlich auch gekümmert. Waffentechnologie als Inspirationsquelle war ausgesprochen wichtig. Und in welcher Hälfte des Kopfes das dann sich zusammengesetzt hat, das weiß ich nicht. Aber es ging jedenfalls wie von selbst.
Damit alle wissen, wovon die Rede ist, lassen Sie uns das erste Mal in diesem Untier blättern. Ein kurzes Zitat, fast schon gegen Ende hin, schreiben Sie: Nur noch wenige Jahrzehnte der Forschung und Erprobung sind vonnöten, um uns Waffen in die Hand zu geben, die die Erlösung allen Lebens, die globale Pasteurisierung von den Gipfeln der Berge bis in die Nacht der Tiefseegräben werden bewirken können. Nur noch eine Generation Geduld und Zurückhaltung, und die Apokalypse wird nicht mehr nur eine verräterisch private, sondern die aller Geschöpfe sein. Der jüngste Tag des Organischen, die Wiederkunft der unbefleckten Materie, das Anbrechen des Himmelreichs auf Erden.
Ja, hymnisch.
Ja, ich habe lange überlegt, wie liest man das eigentlich?
Ja, das können Sie noch mit viel mehr Pedal lesen, wenn Sie möchten. Das ist natürlich ein polemisches Buch. Und das ist ein Buch aus dem Niemandsland, wenn Sie so wollen. Also aus dem Terrain, wo Philosophie, wenn sie da reingerät, wenn sie sich weit genug nach vorne bewegt, zur Satire wird. Und wo Satire genau umgekehrt jenseits des letzten Grabens plötzlich philosophische Züge bekommt.
Ja.
Und dass ich das Buch nicht zurücknehmen muss, Das hat damit zu tun, jetzt muss ich Ihnen einen Begriff zumuten, den ich in diesem Zusammenhang, der mir in diesem Zusammenhang eingefallen ist, nämlich Eventualphilosophie. Das ist Eventualphilosophie.
Was passieren könnte.
Das ist Philosophie für den GAU, für den schlimmsten anzunehmenden Unfall. Und das Gedankenspiel dahinter hat auch diese zweideutigen Qualitäten. Also was wäre denn, das war der Impuls, was wäre denn, wenn die militärtechnologischen Arsenale, die ja schon damals für einen mehrfachen Overkill ausgereicht haben, wenn die militärtechnologischen Arsenale eingesetzt werden, dann würde das bedeuten, wir erzeugen eine Welt, in der es keine Menschen mehr gibt, in der es kein Nachdenken mehr gibt, in der es keine Philosophie mehr gibt. Das wäre eine Welt, die die philosophische Retrospektive, den philosophischen Rückblick über die Gattungsgeschichte nicht mehr erlaubt.
Weil es keinen Menschen mehr gibt, der nachdenkt.
Ganz genau. Und also muss man diese Rückschau, diese philosophische Interpretation der Menschheitsgeschichte, wenn sie denn desaströs enden sollte, vorziehen. Und man muss den Nachruf schreiben zu Lebzeiten. Es gibt nämlich sonst niemanden, der uns diesen Nachruf aufsetzen würde.
Herr Horstmann, aber einen Haken hat die Sache doch, so wie Sie das im Rückblick darstellen. Sie sprechen heute vom schlimmsten anzunehmenden Unfall.
Ja.
Aber das, was damals so ungeheuer provokant gewirkt hat, war ja, dass Sie geradezu eine Sehnsucht nach diesem Kladderadatsch entwickelt haben, dass Sie davon eine Erlösung sich versprochen haben.
Ja, weil ich mich gefragt habe, woher kommt denn dieser tödliche Elan? Also das ist eben kein Elan vital, sondern das ist genau das Gegenteil. Und es muss doch etwas in uns drinstecken. Also ich kann jetzt hingehen und sagen, Geschichte ist eine ununterbrochene Reihe von Betriebsunfällen. Es ist immer was schiefgegangen. Das ist eine sehr problematische These. Eigentlich müsste es eine Entwicklungslogik geben. Und das Untier versucht, diese Entwicklungslogik aufzuspüren. Und das ist eine Entwicklungslogik, die uns, weiß Gott, nicht gut aussehen lässt.
Mhm. Also das, was geschehen ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte, das ist keine Kette von Unfällen,
das
sondern
ist eine Kette von Probeläufen.
Der Normalfall.
Das ist eine Kette von Probeläufen. Also man kann, das versucht das Untier ja aufzuzeigen, man kann von religiöser Sinnstiftung über philosophische Welterklärung, über naturwissenschaftliche Deutungsmodelle eigentlich einen roten Faden finden, der ganz konsequent zu diesem Zustand führt, in dem wir heute leben, dass also das atomare oder chemische Damoklesschwert über uns schwebt. Und dieses Gedankenspiel mit dem Feuer, mit dem thermonuklearen Feuer, das habe ich mir erlaubt, weil niemand sonst dieses heiße Eisen anpacken wollte. Das waren alles Gutmenschen, die auf Abrüstung gesetzt haben und die genau diese Geschichtsinterpretation vorgetragen haben. The war to end all wars ist die letzte paradoxe Formulierung gewesen. Also wir haben Erster Weltkrieg, wir haben eine unendliche Reihe von Fehlern gemacht, aber jetzt nach dieser, es war ja auch eine Apokalypse, nach dieser Apokalypse haben wir es begriffen.
Und das haben Sie nicht geglaubt.
Das sind Hoffnungen und Wunschvorstellungen, die ich nicht teile.
Also Sie haben mit denen, die Sie Gutmenschen nennen und die zur gleichen Zeit gegen diese Apokalypse-Drohung Friedensmärsche organisiert haben, Sie haben mit denen die gleiche Befürchtung geteilt?
Ja.
Ich hab aber was trennend war die Ursachenerklärung.
Ich habe aber darauf reagiert als luziferischer Bauchredner.
Wissend, was dann passiert?
Als Advocatus Diaboli.
Mhm.
Und es hat Leute gegeben, die das Buch eindimensional gelesen haben, sehr viele. Ich habe Drohbriefe gekriegt, ich habe üble Anrufe bekommen. Das kann man nicht verhindern. Aber ich Ich bestehe darauf, dass ein janusköpfiges Buch ist und von vornherein ein janusköpfiges Buch sein wollte.
Es war ja in dem Zitat von der Erlösung allen Lebens die Rede.
Ja.
Warum sind wir erlösungsbedürftig? Oder Hilfestellung noch, Erlösung wovon?
Von uns selbst. Weil wir Dinge anrichten, die wir kontinuierlich anrichten, die wir im Nachhinein nicht gutheißen können.
Also das heißt für Sie, wenn man das ernst nimmt, was Sie geschrieben haben und wie Sie es geschrieben haben, dann ist das im Grunde Trauer, die sich da formuliert hat. Janusköpfig,
wie Sie sagen. Ich bin auf diesem Planeten nicht zu Hause. Ich bin ein Außerirdischer. Ich bin mit dem, was hier passiert, nicht einverstanden. Ich halte die biologischen Mechanismen, die hier greifen, für alles andere als göttlich.
Und nennen Sie mal einen biologischen Mechanismus.
Fressen und gefressen werden. Nahrungskette. Ich bin der Meinung, dieser Planet hätte bei den Pflanzen und beim Chlorophyll aufhören sollen. Gottfried Benn meinte das ja auch.
Ja, darüber wollte ich sowieso mit Ihnen sprechen. Über Pflanzen, Tiere und Menschen. Denn es gibt ja in dem Untier auch am Ende so eine Vision der Vermondung. Der Planet, ja. Erde vermondet.
Ja.
Und
dann ist das Leiden zu Ende.
Ja, aber in dem Bild steckt ja drin, es gibt dann gar kein Leben mehr. Auch kein pflanzliches.
Ja.
Und das kaufe ich Ihnen nicht so richtig ab, denn wenn man anderes von Ihnen liest, Aphorismen zum Beispiel, dann fällt auf, dass, oder ich meine es zumindest, dass Naturbeobachtung in Ihrem Leben eine große Rolle spielt.
Ja, und Tiere spielen auch eine große Rolle in meinem Leben. Aber, also ich habe mir die Radikalität des Denkens, ich habe mir radikale Prämissen und radikale Schlussfolgerungen erlaubt im Untier. Und ich habe ausprobiert, ob man das so hintereinander setzen kann und hintereinander bringen kann, dass man in ein Sog gerät und in diese Öde, in diese Leblosigkeit, in diese Kraterwelt, in diese Mondwelt gleichsam reingespült wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das geht, dass das so ist, dass es diese Sirenenklänge aus der Leblosigkeit gibt, dass wir sie hören können, dass wir sie verstehen können und dass wir, das ist das Allerentscheidendste, dass wir sie artikulieren müssen, dass wir diese Todessehnsucht, dieses Thanatos-Prinzip, was in uns und hinterrücks unentwegt tätig ist, dass wir das identifizieren müssen.
Wieso,
damit wir damit umgehen lernen.
Ja, was passiert denn dadurch, dass Sie das artikulieren? Was setzt das in Gang?
Wir lernen einen Bereich unseres Kopfes kennen, der normalerweise hermetisch verschlossen ist und zu dem wir uns und unseresgleichen keinen Zugang gestatten. Wir sehen uns ja alle in einem ausgesprochen positiven Licht. Viele glauben nicht mehr, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Aber wir müssen auch mit dem Gedanken umgehen können, dass wir die Dornenkrone der Schöpfung sind.
Das sagt jetzt der außerirdische Ulrich Horstmann oder einer, der sich selber als Untier auch auffasst?
Das sagen beide.
Weil das fand ich jetzt ja. Ein elegantes Angebot vorhin von Ihnen, dass Sie zwar davon ausgehen, der Mensch ist ein Untier, aber ich bin ein Außerirdischer.
Nein. Ich halte mich schon, in der Beziehung gehöre ich zur Sorte Homo sapiens. Aber wissen Sie, der Kopf, und das hat mich ja zu den philosophischen Exerzitien gebracht und getrieben, der Kopf ist ein ungeheuerlicher Apparat. Und man muss sich vorstellen, was wir leisten können, jeder von uns. Also wir können uns über Imagination, über Fantasie in eine Welt hineinbegeben, in der wir nie gelebt haben. Ja, also wir können historischer Roman zum Beispiel oder Filme, die im 16., 17. Jahrhundert spielen, wir können in die Vergangenheit gehen, Wir können, Stichwort Science Fiction, uns in eine goldene Zukunft hineinbewegen oder in eine Zukunft, wo die Pechmarie die Tür aufschließt. Und es gibt eine noch extremere Leistung der Vernunft. Ich kann mir, und das war für mich viele, viele Jahre ein Faszinosum. Und Sie wissen, dass ich nicht nur philosophisch gearbeitet habe, ich habe das sozusagen durchdekliniert. Das hat mich so fasziniert. Ich habe Gedichte drüber gemacht, ich habe Erzählungen geschrieben, ich habe Romane geschrieben, ich habe Theaterstücke geschrieben. Übrigens ist eins in Gießen uraufgeführt worden. Und es geht darum, dass der Kopf in der Lage ist, sich in eine Welt zu begeben, die dadurch definiert ist, dass es keine Köpfe mehr gibt. Oder dass da die letzten 3, 4, 5 Köpfe existieren.
Das ist, was Sie vorhin eventuell philosophieren.
Ja, und das ist eine Welt, die habe ich ja nicht entdeckt. Also wenn man zurückgeht, Mary Shelley zum Beispiel, die Autorin von Frankenstein, hat 10, 15 Jahre später, Frankenstein hat sie mit 18 geschrieben, da liegt die Latte, hat einige Jahre später einen Roman geschrieben, The Last Man. Mhm. Und da geht es um im Grunde eine Pilgerreise des letzten Menschen zurück nach Rom, was auch lebensgeschichtliche Motive aufnimmt von Mary Shelley. Und da haben sie dieses grandiose Szenario, dass in den neuen Ruinen von Rom dieser letzte Mensch sich aufhält und Abschied nimmt. Und das ist ein Setting, das ist ein Szenario, das ist eine Konstellation, die für mich einen unwiderstehlichen Reiz ausübt.
Aber Herr Horstmann, geht es darum, dass Sie, indem Sie solche Visionen vom Ende der Menschheit aufs Papier bringen, geht es darum, diesen Gedanken gleichzeitig zu bannen? Also genau das zu vermeiden, indem ich es denke?
Das ist jetzt eine ganz, ganz komplexe wirkungsgeschichtliche Fragestellung. Was richtet das an? Es gibt im Grunde zwei Thesen. Auf der einen Seite, wenn ich etwas wahrnehme, auch als schrecklich wahrnehme, kann ich mich dazu verhalten. Die zweite These wäre, wenn ich etwas ausspreche, habe ich schon halb getan.
Ja.
Und das ist eine Unterstellung, gegen die ich mich verwehre. Also wenn ich die Welt jetzt und hier untergehen lassen wollte, wäre meine berufliche Karriere wahrscheinlich ausgerichtet gewesen auf das Kapitänspatent in einem Atom-U-Boot.
Und das,
da hätte ich größere Chancen gehabt.
Es ist dann aber anders gekommen.
Ja.
Sie haben sich zum Glück geirrt. Also die Generation, die noch die Geduld braucht, bis die Menschheit so ist, um sich selber auszulöschen. Diese Generation ist ja jetzt schon da. Also ja, so viel Zeit ist verstrichen.
Das macht aber nichts. Parousieverschiebung. Also da hat
wir
ja
leben
das
aber noch.
Da hat das Christentum hat diese Parousieverschiebung fast 2000 Jahre überstanden inzwischen.
Und erklären Sie uns, was Sie damit meinen.
Ja, dass das Heil nicht einbrechen will, nicht kommen will, Christus nicht zurückkommt. Ich bin da in bester Gesellschaft. Sehen Sie sich mal an, zum Beispiel einen Francis Bacon, also den ersten PR-Manager der Naturwissenschaften, Propagandist, gab noch keine Naturwissenschaften, aber die Trompeten zum Lobe der Naturwissenschaften, die erschallten schon. Der hat prognostiziert in seinen einschlägigen Veröffentlichungen, wenn ihr meine Methode anwendet, experimentell, induktiv, dann haben wir die Weltformel, sage ich jetzt mal salopp, innerhalb von 2 Generationen. Mhm. Und dadurch, dass das nicht eingetreten ist, ist die Naturwissenschaft nicht eingegangen.
Da haben Sie recht.
Ja, und dadurch, dass meine Prognose nicht eintritt, ist das Gedankenspiel nicht ungültig.
Wir haben aber folgenden Fehler gemacht. Wir sind gleich schon bei der Zerstörung der Menschheit gelandet, also beim letzten Schritt, der bei Ihnen im Buch auch erst am Ende kommt. Und ich schlage vor, wir versuchen dieses Untier, was noch lebt, etwas näher zu verstehen. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausschnitt. Da schreiben Sie, seit das Untier existiert, hat es im Kriege gestanden gegen sich selbst. Und mit Faustkeil und Schwert, mit Armbrust und Gewehr, mit Streitwagen und Raketenwerfern, das Unheil, das sich den Unbilden der Natur verdankt, immer noch mühelos durch Selbstbewirktes zu übertreffen gewusst.
Ja, ist einfach eine, das ist eine Deskription.
Also seit der Steinzeit nichts Neues, das ist ja im Grunde der Gedanke.
Ja, also Geschichte muss man leider als Katastrophengeschichte lesen. Und ich habe große Probleme, wenn heilsgeschichtliche Interpretationen an mich herangetragen werden. Ich suche dann immer nach den Belegen und sehe mir die Dokumente an und dann stelle ich fest, es ist immer dieses, es kommt immer dieses Vertröstungsargument. Diesmal noch nicht, aber das nächste Mal, da klappt's.
Und wenn wir zurückgucken, haben Sie noch nie mit dem Gedanken liebäugelt, dass wir vielleicht mal einen glücklicheren Naturzustand hatten, so à la Rousseau, aus dem wir herausgefallen sind? Und seitdem gibt es diese ganze Kette von Betriebsunfällen.
Ja, also die umgekehrten Utopien. Ich weiß, dass die Amazonas-Indianer nur 3 Stunden am Tag arbeiten müssen. Trotzdem möchte ich mit ihnen nicht tauschen.
Warum?
Also das wird sie jetzt vielleicht wieder überraschen. Aber ich habe gesagt, ich bin ein Außerirdischer. Aber wenn ich schon mal als Untier auf die Welt kommen muss, dann ich bin heilfroh, dass ich im 20. Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die Welt gekommen bin. Das halte ich für ein Riesenprivileg, weil die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts uns nun wirklich demaskiert hat als das, was wir sind.
Ja.
Unwiderruflich. Da ist mit Schönfärberei und Vertröstungsargumenten nichts mehr zu machen. Die Dinge, die passiert sind, die kennen wir alle. Und weil wir dann 2 Generationen Zeit gehabt haben, um uns über das, was geschehen ist, Rechenschaft abzulegen. Und zwar gibt es ein ganzes Kaleidoskop von Deutungen. Und ich bin doch niemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und jetzt eine Offenbarung zu liefern will, sondern ich bin jemand, der vielleicht am äußeren Rand des Spektrums ist, der Deutungsmöglichkeiten, eine Position auf möglichst eindrückliche und konsequente Art artikulieren will und das im Kopf durchspielen will, was bei den Thesen herauskommt.
Aber dass das ein Gedankenspiel ist, das war seinerzeit nicht so klar.
Mir schon.
Ihnen schon?
Ja.
Dann haben Sie aber die Karten nicht auf den Tisch gelegt.
Ja, also wenn ich eine Polemik schreibe, dann darf ich diesem etwas die Stacheln nicht abbrechen. Also das geht ja, Sie haben ja zu Recht auf die Rhetorik hingewiesen. Das ist zum Teil vom Lutherdeutsch inspiriert. Also es ist eine ganz pathetische Sprache mit sehr, sehr, also aufgeladen mit Emotionen, appellativ. Das ist doch Mittel zum Zweck.
Mhm.
Also ich wollte ja den Leser zu packen kriegen.
Sie haben gerade gesagt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die große Katastrophe nicht mehr zu leugnen gewesen. Und dann haben wir 2 Generationen damit verbracht, uns Rechenschaft darüber abzulegen, was da eigentlich geschehen ist. Was ist denn aber das Resultat dieser 2 Generationen Denkarbeit? Dass man das Untier Mensch nicht zähmen kann? Nicht zivilisieren kann?
Das wäre meine Schlussfolgerung. Aber wie gesagt, ich spreche ja nicht als Rechthaber. Also es sieht so aus für mich, als ob es jederzeit wieder passieren könnte.
Und die ärgste Polemik haben Sie seinerzeit in dem Buch auch gegen diejenigen gerichtet, die an dem Projekt Menschheitsverbesserung arbeiten wollten.
Die Blauäugigen.
Der größte Gegner, der Humanismus.
Es gibt auch einen nicht blauäugigen Humanismus. Schopenhauer war auch Humanist.
Aha, da sind wir also jetzt beim ersten Bruder im Geiste.
Ja, Hausgötze.
Ihr Hausgötze?
Mein Hausgötze.
Heißt Arthur Schopenhauer.
Einer der wenigen deutschen Philosophen, der schreiben konnte. auch so ein Wechselbalg zwischen Literatur und Philosophie. Das sind mir die liebsten.
Können Sie da noch rankommen an den Punkt, an dem Sie von Schopenhauer einen zentralen Gedanken kapiert haben?
Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Es ist die Weltsicht. Vielleicht kommt man mit einem ganz bestimmten Augenpaar zur Welt oder einer ganz bestimmten Art von Kontaktlinse. Und bei Schopenhauer gibt es den Satz, ich weiß nicht, ob ich den noch wortwörtlich hintereinander bekomme, aber dass der Optimismus ein Hohn auf die ruchlosen Leiden der Menschheit sei. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich gewusst, das ist ein Kumpel.
Da war der Pessimismus geadelt.
Ja.
Umgekehrt.
Ja.
Und jetzt versuchen wir das mal durchzudenken, was das eigentlich bedeutet, Pessimist zu sein in einem philosophischen Sinne. Was das auch für die eigene Lebensführung bedeutet.
Pessimismus sein bedeutet, dass man nur noch positiv überrascht werden kann.
Das kann man ja auch als taktisches Verhältnis zur schlechten Wirklichkeit deuten.
Ja, ich meine, Pessimismus ist auch eine Lebensform. Also ich bin zum Beispiel positiv davon überrascht, dass gewisse Schlagabtäusche noch nicht stattgefunden haben. Und dass ich ein bürgerliches Leben führen kann, dass mir niemand dieses Buch vorhält mit strafrechtlichen Konsequenzen, dass ich nicht zensiert werde, das überrascht mich positiv. Und ich bin der Gesellschaft, in der ich lebe, dafür dankbar, dass ich in Brot und Arbeit bin. Mhm. Und dass radikales Denken sich zur Diskussion stellen kann. Was mich nicht dazu bewegt, zu behaupten, dass diese Zustände ad infinitum weiter bestehen werden.
Darf ich nochmal diesen Gedanken von Schopenhauer haben? Was ist sozusagen die Gemeinheit des Optimismus?
Der Optimismus ist eine angesichts der namenlosen Leiden der Menschheit eine ruchlose Denkungsart.
Ruchlos benutzen wir heute nicht mehr, aber
moralisch unverantwortlich.
Moralisch unverantwortlich.
Pervers.
Ja.
Pervers.
Weil es falsche Hoffnungen weckt.
Und weil wir uns ständig belügen müssen. Und weil dieses Belügen habituell wird. Und weil wir uns teilweise blenden.
Moment, was meinen Sie damit, das Lügen wird habituell?
Dass ich die Realität ständig und quasi automatisch einfärbe und überblende mit meinem Wunschbild von Realität.
Zu Gast heute im Philosophischen Radio auf WDR5 Ulrich Horstmann. 1983 ist das Untier erschienen. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, hieß das im Untertitel, Herr Horstmann.
Ja.
Menschenflucht?
Eine Beschreibung des Denkansatzes. Als Literaturwissenschaftler habe ich dafür auch einen Zungenbrecher parat, anthropofugal. Menschenflüchtig ist die Eindeutschung. Also das ist ein Begriff, der konstruiert ist in Analogie zu zentripetal und zentrifugal. Was da gemeint ist, ist auf Abstand zu gehen und die Gattung, sagen wir mal, aus einer orbitalen Perspektive, aus einer Satellitenperspektive zu betrachten.
Sie gucken von oben auf uns.
Ja, und auf mich selbst.
Und kappen die
affektiven Bindungen.
Die affektiven Bindungen.
Soweit es geht.
Sie hören auf zu lieben, zum Beispiel?
Wenn ich eine philosophische Hypothese durchspiele, ja.
Habe ich da nicht einen Ehering an Ihrem Finger gesehen?
Ja. Ja.
Das müssen Sie jetzt erklären.
Nein, das kann man ganz leicht erklären. Wahrscheinlich schreibt man viele Bücher, damit man sie nicht leben muss.
Ja, diese Erklärung akzeptiere ich sehr gerne.
Also ich bin kein Blutzeuge meiner Thesen. Ich habe keine Sehnsucht nach Märtyrertum.
Ja.
Ich bin jemand, der sich in seinem Kopf umguckt, auch in den, ich wiederhole es nochmal, auch in den Schmuddelecken, die sonst abgeschlossen sind und abgesperrt sind. Und der auch mit diesen Hirnpartien in sich zu Rande kommen will, also den Hass zum Beispiel, die Lust am Unglück anderer, das Faszinierende von Untergangsvisionen, von denen das Hollywood-Kino viele, viele Jahre bestens gelebt hat. Alle diese Facetten sind Teil meiner selbst und insofern muss ich damit umgehen können und muss sie auch betrachten können, wie einen Stein in einem Ehering.
Als ich den Ehering gesehen habe, um darauf nochmal zurückzukommen, in dem Moment, wo wir uns hier getroffen haben, fiel mir sofort wieder ein, mit welchem Grundgedanken ich hier hingekommen bin. Der lautete nämlich, jemand, der so schwarz schreibt, jemand, der den Menschen ein Untier nennt, der wird ein umgänglicher Mensch sein.
Schwarzer Humor, ja. Und da sind wir eigentlich wieder bei Schopenhauer. Schopenhauer war ein großer Humorist, wenn man ihn richtig liest.
Haben Sie ein Beispiel im Kopf?
Ja, zum Beispiel das Bild von den Stachelschweinen. Also wie gehen Menschen miteinander um? Wie zwei frierende Stachelschweine, die eigentlich ganz nah zusammenhocken möchten, das aber nicht können, weil eben die Stacheln im Weg sind. Das ist doch ein wunderschönes Bild.
Ja.
Sehr, sehr aussagekräftig.
Erinnern Sie sich denn noch, an welcher Stelle Sie im Untier Schopenhauer einen Versager genannt haben?
Nein. Erinnern Sie mich.
Sie werfen ihm als Versagen vor, dass er sich in individuelle Askesen
ja,
flüchtet.
Genau. Ja, da kannte ich Philipp Meinländer noch nicht. Also ein Schopenhauer Schüler, manche sagen auch einen Schopenhauer Epigonen, der hat eine Philosophie der Erlösung geschrieben. Und das ist ich finde es jammerschade, dass ich das Buch nicht gekannt habe damals, aber das ist eine Position, die also für mich der Inbegriff ist von philosophischer Risikofreude. Wenn ich das mal in zwei Sätzen schildern darf, er geht nämlich hin und sagt, was wäre denn eigentlich, wenn Gott Selbstmord begehen wollte und festgestellt hätte, dass aufgrund seiner Allmacht dieser Selbstmord nur möglich ist über einen äonenlangen Prozess des sich selbst wegerodierens. Also das ist im Grunde das physikalische Entropiekonzept.
Na, der Mann hatte Probleme.
Und ja,
das kriege ich noch nicht zusammen.
Wissen Sie was? Das war so jemand vielleicht nach dem Geschmack mancher Zeitgenossen. Der hat nämlich, als er die erste Auflage der Philosophie der Erlösung in Offenbach bekommen hat, nichts Eiligeres zu tun gehabt, als die Bücher zu stapeln, abends sich draufzustellen und sich aufzuhängen. Und gleichwohl...
Also das war philosophische Praxis.
Das war kurzschlüssige philosophische Praxis, würde ich sagen. Das ändert aber nichts an diesem... Das hat noch niemand gedacht. Ja, also die Theologen Tausende von Gottesbildern und Gotteskonzepten entwickelt. Aber die Tatsache, dass das, was wir hier sehen, dass das Universum eine Maschine der Selbstzerstörung sein könnte.
Ich bin dankbar für den Konjunktiv.
Mhm. Ja, es ist eine Deutungshypothese wie die Urknallhypothese auch. Aber das ist eine Sichtweise, die mir... Ich kann die Rückkopplung sofort herstellen. Also wenn man vielleicht sagen Sie, das ist aberwitzig und das kann man nicht aushalten, das kann nur ein Irrer denken. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber wenn ich mir diese Brille aufsetze und guck mich um, dann ist mit einmal alles in Ordnung. Dann gibt es nichts mehr, was aus dem Ruder gelaufen wäre. Also das ist eine Erfahrung, die möchte ich niemandem vorenthalten.
Gut, jetzt haben Sie diesen Philipp Meinländer-Diskurs eingeschmuggelt bei meiner Frage nach Schopenhauer und Ihrem Vorwurf damals, dass Sie gesagt haben, er versagt, weil er glaubt, dass man dieses rastlose Wollen, diese Tretmühle, in der
nicht
wir drin
kann.
Dass ja. Diese und ich Tretmühle, bin, in der wir drin hängen, dass man da trotzdem durch individuelle Askese raus kann.
Ja, aber man kann die Megamaschine nicht abstellen nach Schopenhauer. Ja, man kann sich selbst in gewisser Weise aus dem Spiel nehmen, aber man kann die Megamaschine nicht abstellen. Und ich bin deshalb auf Meinländer gekommen, weil das genau auch der Vorwurf, Entschuldigung, von Meinländer war. Und er das Schopenhauerische Modell auf diese Art und Weise universalisiert und kosmologisiert hat.
Was war der Vorwurf?
Dass es nur eine individuelle, dass Schopenhauer nur individuelle Rettungsmöglichkeiten vorsieht und Ausstiegsmöglichkeiten. Dass aber der blinde, blindwütige Weltwille natürlich immer weitermachen wird.
Ja.
Ja, und da ist das Konzept von Mainländer eben einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, stellt euch vor, dieser Weltwille wäre selbst daran interessiert, dass er sich abschaltet.
Und das wäre dann tatsächlich die Erlösung.
Deshalb heißt das Philosophie der Erlösung.
Ja. Ja, es gibt, auch wenn Sie Mainländer damals noch nicht gekannt haben, einen zweiten großen Bruder im Geiste, der im Untier rühmend zitiert wird, Cioran. Den kannten Sie schon?
Den kannte ich, ja. Ja, das ist eine Freundschaft, wenn ich das so sagen darf, die inzwischen etwas abgekühlt ist.
Aha.
Jetzt fragen Sie mich nach den Gründen.
Erstmal, was hat Sie damals so begeistert, bevor Sie zur Abkühlung kommen?
Begeistert hat mich die Andersartigkeit. Also begeistert hat mich zum Beispiel, dass da im Medium der Aphoristik philosophiert wurde, dass jemand fragmentarisch gedacht hat, dass der religiöse Impuls hinter diesem Denken nicht geleugnet wurde von Cioran, dass er ihn aber erfolgreich invertieren konnte. Also ein sagen wir, ein Mystiker des Nichts oder des Nihil.
Ja.
Das waren, glaube ich, Kontaktpunkte. Und ich habe aber zum Beispiel, ich hätte damals noch die Möglichkeit gehabt, mir sind seltsamerweise in den frühen 80ern und auch später immer wieder Menschen über den Weg gelaufen, die Cioran kannten, die ihn auch besucht hatten in Paris und die mir dann gesagt haben, fahr mit. Und ich habe das nie getan.
Aus irgendeiner Angst heraus?
Ja.
Dass da etwas desillusioniert wird?
Ja, und ob. Ja.
Was denn?
Dass ein Zwerg aus dem Denkmal kriecht. Ein ganz normaler, mit den normalen Gebrechen behafteter Zeitgenosse. Und da ich das wusste, brauchte ich das nicht zu verifizieren.
Wir haben vor einiger Zeit mal hier im Philosophischen Radio eine Sendung gemacht über Cioran und dann rief jemand an und erzählte davon, dass er Cioran gelesen hat in einer Lebensphase, wo es ihm sehr schlecht ging, wo Düsternis in seinem Gemüt war.
Ja.
Und dann ging es ihm besser.
Ja.
Durch das Cioran-Lesen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist Homöopathie. Und Cioran war ja ein ausgesprochen paradoxer Kopf. Vielleicht ist Paradoxie überhaupt das ultimative Wahrheitsmedium, würde ich mit Oscar Wilde zusammenstimmen. Und da gibt es eben zum Beispiel eine Bemerkung bei Cioran, kann ich jetzt auch nicht mehr wortwörtlich reproduzieren, aber dass er sein Leben damit verbracht hat, den Selbstmord philosophisch anzuempfehlen und sobald Menschen in seiner Umgebung auftauchten, die solche Tendenzen spüren ließen, hat er vehement davon abgeraten.
Ja.
Und diese Art von Inkonsequenz imponiert mir sehr.
Aber vielleicht ist das, was der Hörer seinerzeit mit Cioran erlebt hat, auch die große Falle, in der jeder pessimistische Denker drinsteckt, also Sie auch, dass man als Leser hinterher, dass sich ein Trotz entwickelt, ein Lebensmut, so eine Bejahung provoziert wird, die dann wieder
ich sehe
in den
das,
Optimismus geht.
Ich sehe das anders. Ding, jetzt sage ich, ich versuche das mal so ein bisschen vielleicht vulgärpsychologisch hintereinander zu bringen. Dinge, die man verdrängt, die man nicht wahrhaben will, die man nicht in seinen Kopf lässt, die belasten einen. Ob man sich das eingesteht oder nicht. Und wenn man den Mut aufbringt, der Gorgo nicht ins Gesicht zu sehen, aber
wem?
Der Gorgo, also dieser Göttin, die deren Anblick erstarren lässt,
ja,
zu Stein werden lässt. Theseus hat ja ein Schild benutzt, also im Grunde ein Spiegel. Und vielleicht ist Schreiben auch sowas. Das spiegelt, es hat aber keinen Ernstcharakter im emphatischen Sinne. Und wenn man dieses Schreckgespenst auf eine ganz bestimmte Weise sich vorstellt, statt es weiterhin zu verdrängen und die Existenz zu leugnen, dann ist einfach ein Freiheitsgewinn die Folge. Wenn ich mir gestatte, mit dem Gedanken des Selbstmords umzugehen, dann wird mein Verhältnis zu dieser Option ein anderes. Und das ist, glaube ich, das, was Ihr Hörer erlebt hat. Wenn man an einen Autor gerät, der da keine in solchen Fällen und bei solchen Fragen keine Berührungsängste hat, dann kann das befreiend sein für einen selbst.
Herr Hausmann, jetzt ist es uns doch wieder fast passiert, dass wir nur beim Untier hängen geblieben sind. Und darin besteht ja eine große Ungerechtigkeit, dass Sie immer mit diesem einen ersten frühen Buch identifiziert werden. Das muss ja fast ein Fluch sein, oder?
Ja, ich trage daran.
Sie tragen daran. Und deswegen möchte ich mindestens aufmerksam machen darauf, dass Sie auch eben Aphoristiker sind. Es gibt ein Bändchen, das heißt Hoffnungsträger. Vielleicht sagen Sie uns erst, vorhin haben Sie schon den ersten Ansatz dazu gemacht, warum die Aphoristik für Sie eine so große Bedeutung hat.
Ja, das kann ich gern erklären. Ich bin Quartalsliterat. Das ist eine Formulierung, die an Quartalssäufertum erinnert, nicht von ungefähr. Also ich habe immer schubweise geschrieben. Und ich habe auch nie mich in der gleichen Schublade aufhalten können. Also wenn ein Essayband fertig war, dann war das nächste garantiert. Alles andere, nur kein neuer Essayband. Und es gab also immer Perioden der Unproduktivität, der Öde, des Writer's Block. Und die haben ein Jahr dauern können, 2 Jahre dauern können. Und in dieser Zeit habe ich aber dann Aphorismen geschrieben. Das heißt also, das war wie so eine Art Fingerübung, damit das Klavier nicht verstaubt und die eigene Fähigkeit zum Klavierspielen aufrechterhalten bleibt. Und dann habe ich natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass das, was man da lernt, sich nämlich komprimiert auszudrücken, Dinge auf den Punkt zu bringen, vielleicht auch auf den wortspielerischen Punkt, enorm wichtig ist für alle anderen Arbeitsbereiche.
Ja.
Und ja.
Sie haben an anderer Stelle geschrieben, und das ist ein Gedanke, der mich noch interessiert, dass der Aphorismus die abendländische Philosophie von ihren Anfängen bis heute begleitet hat,
ja,
als ihr schlechtes Gewissen.
Ja.
Die Aphoristik ist das schlechte Gewissen der Philosophie. Das würde ich gerne, ja, verstehen.
Und zwar, weil sich philosophisches Denken ja in der Regel einen Systemzwang auferlegt. Das heißt also, es gibt Thesen, die logisch verknüpft werden und logisch entwickelt werden. Der Aphorismus macht das nicht, der bewegt sich da raus, der begibt sich in den Bereich der Evidenzen. Da werden Behauptungen aufgestellt, auf möglichst einprägsame Art und Weise formuliert. Und sämtliche systematischen Vernetzungen bleiben draußen vor. Und ich denke, dass aphoristische Evidenzen wirklich am Anfang stehen, auch von philosophischen Systemen. Und dass sie in gewisser Weise sich dann zu diesen Systemen verwässern. Ich kann natürlich eine Theorie des Optimismus entwickeln, ich kann eine Theorie des Pessimismus entwickeln. Ich kann aber auch ein Wort benutzen, wie der Titel des Buches. Ja, das heißt Hoffnungsträger. Und wer mich kennt, wer meine Weltanschauung kennt, der stutzt. Der denkt, ist er jetzt umgefallen? Ist er jetzt, also hat er jetzt die Lager gewechselt? Ist er jetzt mit fliegenden Fahnen, hat er sich zum Optimismus bekehrt? Und wenn Sie dann auf den entsprechenden Aphorismus stoßen, werden Sie eben darauf hingewiesen, dass das kein Substantiv ist, sondern dass das ein Adjektiv ist, und zwar ein Komparativ. Hoffnungsträge, Hoffnungsträger am hoffnungsträgsten.
Sind Sie einverstanden, wenn ich zum Schluss doch einen anderen Aphorismus auswähle?
Ja.
Der geht so. Fast 50 und noch nicht einmal ein Schwein abgestochen. Was eigentlich richtet der massenhafte Luxus des nicht mehr selber töten müssens an? Staut sich da eine darwinistische Mitgift triebhaft auf, bis die Unschuldslämmer verwehrwolfen und sich gegenseitig abschlachten? Oder kehrt die Sanftmut der Pflanzenfresser in Seelen zurück, denen der Bratenduft keine Erinnerungen an ein vorgängiges Verröcheln mehr zuträgt? Jetzt sind Sie schon fast 60.
Ja.
Und haben immer noch kein Schwein abgestochen.
Nein, aber ich war als Sechsjähriger schon mal dabei. Und ich habe nicht keinen Schaden genommen an meiner Seele.
Ach so.
Ja.
Darauf läuft das Minisystem hinaus.
Das glaube ich nicht. Es ist einfach nur ein Verwundern über ganz normale Biografien im 20. Jahrhundert, die vom Privatleben her ganz gewaltfern sind. Und der Versuch, daraus zwei Deutungsmöglichkeiten zu entwickeln. Im Übrigen bin ich angetan, mich als 50-Jährigen zu hören. Genauso wie ich dem 33-Jährigen heute auf die Schulter klopfen würde.
Trotzdem möchte ich nicht das Schwein sein, das Ihnen wann auch immer noch begegnet. Vielen Dank, Herr Horstmann.
Gern. Danke.
Soweit unser heutiger Abstecher in das Reich des Pessimismus. Wenn Sie dort länger bleiben möchten, zwei Buchtipps. Das Untier von Ulrich Horstmann, Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, ist im Verlag Johannes G. Hof in Warendorf erschienen und dort auch die Aphorismensammlung Hoffnungsträger. Nachhören lässt sich dieses Gespräch noch einmal unter wdr5.de. Da finden Sie auch frühere Ausgaben des Philosophischen Radios. Nächsten Freitag, 20.05 Uhr, wird Jan-Philipp Remzmar mein Gesprächspartner sein. Unser Thema dann Vertrauen und Gewalt. Wie werden aus normalen Familienvätern Bestien? Es bedanken sich fürs Zuhören Gundi Große in der Redaktion und am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.